Regie, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Es ist offiziell, das Weltcup-Finale in Cortina ist abgesagt und damit geht das große Highlight der Saison eigentlich verloren. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute bei mir im Podcast Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
Hallo, servus.
Ja, Tobias, jetzt haben wir eigentlich den großen Showdown, auf den wir uns sehr gefreut haben, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die großen Entscheidungen bei einigen Disziplinen, beim Gesamtweltcup sowieso. Jetzt geht uns der in Cortina ein bisschen abhanden. Warum wurde denn jetzt wirklich abgesagt?
Naja, wir haben es ja letzte Woche schon thematisiert. Die Verbreitung des Coronavirus ist in Italien doch so exorbitant hoch und gerade in der Region Venetien, wo Cortina d'Ampezzo eben liegt, dass eine Austragung in Italien derzeit nicht möglich ist. Also Großereignisse generell stehen ja nicht nur in Italien gerade auf dem Index. Man versucht da Menschenmassen einfach auch nicht zusammenzubringen, um diese Ansteckungskette nicht noch weiter in Gang zu setzen. Sie ist in Italien extrem hoch, haben wir letzte Woche schon besprochen. Und dort sind jetzt auch die Todeszahlen entsprechend hoch angestiegen. Großflächig werden Gebiete unter Quarantäne gesetzt. Und in Cortina so ein Mega-Event zu veranstalten, ob mit oder ohne Zuschauer, ist derzeit einfach aufgrund des Virus nicht möglich.
Genau, es gab ja lange die Überlegung, dass man das zumindest austrägt dafür, aber ohne Zuschauer vor Ort, so wie es jetzt auch viele Sportgroßveranstaltungen gibt. Es gibt da Fußball-Champions-League-Spiele, die schon fix vor Lernrängen stattfinden werden. Aber jetzt hat man sich eben komplett dazu entschieden, dieses Weltcup-Finale abzusagen. Es war ja für Freitag da so ein bisschen eine Entscheidung anberaumt gewesen und dann war es Freitagabend und es gab noch immer irgendwie keine offizielle Meldung. Plötzlich hieß es, am Samstag in der Früh wird die Verkündung sozusagen verbreitet und kurze Zeit später wurde es dann offiziell, dass dieses Weltcup-Finale abgesagt wird. Grundsätzlich wollte man dem italienischen Verband noch eine Möglichkeit geben, dass es dieser Verband eben mitteilt. Der hat sich dann dazu entschieden, das kurz und schmerzlos zu kommunizieren, dass das abgesagt wird. Es gab eben eine Abstimmung im FIS Council, in dem Rat. Und dort haben sich eigentlich so gut wie alle Verbände gegen eine Austragung ausgesprochen, bis auf den italienischen Verband. Der italienische Verband natürlich, der bekommt da Einnahmen, wenn die Weltcuprennen dort stattfinden. Der hat lang darauf hingearbeitet, dieses Weltcup-Finale zu planen. Der hat natürlich großes Interesse gehabt, dieses Weltcup-Finale durchzuführen. Aber das wurde dann abgesagt. Einige Verbände haben dann gemeint, es fällt ihnen schon schwer, überhaupt die Athleten, die Athletinnen dorthin zu schicken. Die können das gar nicht sicherstellen, dass die überhaupt alle hinkommen. Die haben teilweise mit Reiseeinschränkungen zu kämpfen. Und dann hat auch die FIS gesagt, das macht keinen Sinn, wenn wir da nur ein halbes Starterfeld dann am Ende haben, da so Rennen auszutragen. Das ist nicht zielführend. Ja. Dann gab es natürlich auch die Überlegung, gibt es nicht irgendwie Alternativen, dass man das an Ersatzorten austragt. Einerseits gab es da die Option mit Quitfiel für die Speedrennen und Ore für die Technikrennen, wo man ja ohnehin jetzt an diesem Wochenende beziehungsweise die Frauen am nächsten Wochenende in Ore gefahren wäre. Das ist dann schlicht und einfach auch am Geld gescheitert und da gab es dann doch auch Kritik. Es war finanziell nicht machbar. Und da gab es Kritik vor allem deswegen, weil die eine oder andere Meinung laut wurde, warum hat die FIS da nicht eigentlich das Geld in die Hand genommen und sich eben für diese Organisation ausgesprochen und dieses finanzielle Risiko eben dann selbst übernommen. Könnte man natürlich unter Umständen von so einem großen Weltverband durchaus verlangen, dass sie das sozusagen organisieren. Da gab es vor allem Kritik. Ich habe gelesen vom Ted Ligety, der sich natürlich nie mit Kritik zurückhält. der hat überhaupt gemeint, warum haben wir nicht schon viel früher nach einem Ersatzort gesucht. Er hätte natürlich sehr gerne gesehen, dass man das in den USA austrägt, das Weltcup-Finale. Da muss man aber jetzt auch sagen, jetzt sind wir noch zwei Wochen circa weg von dem, beziehungsweise eineinhalb Wochen weg von dem Weltcup-Finale. Und jetzt haben wir auch heute in der Früh schon einmal, wir nehmen am Montag auf, gehört, dass zum Beispiel das Tennisturnier in Indian Wells abgesagt wurde. Ein riesengroßes Tennisturnier für die ATP-WTA-Tour. Wirklich große Sache. Auch da musste man einfach reagieren. Da hat es gar keine andere Chance gegeben. Und wenn man jetzt den ganzen Weltcup-Tross nochmal dorthin schickt, ja, vor allem wenn die Frauen ja noch in Ore fahren, die Herren noch in Kranjska-Gora und dann wenige Tage später eigentlich schon die ersten Abfahrten, die Speedrennen am Programm stehen, das wäre natürlich auch sehr schwer gewesen aus organisatorischer Sicht, das durchzubringen. Und dann noch gab es, das ist zumindest in den österreichischen, auch in den Schweizer Medien ein bisschen diskutiert worden, das Management von Michaela Schifrin, mehr oder weniger Kilian Albrecht selber, das ist der Manager, Ex-Skirennläufer auch, der hat dann überhaupt auch sich wieder geärgert, dass die Athleten gar nicht gefragt wurden. Diese Geschichte kennen wir ja im Skisport schon jetzt länger. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Kritik aufkommt, dass die Athleten da gar nicht herangezogen wurden. Er ist der Meinung, ein Großteil der Athleten hätte sich sicher für Rennen ausgesprochen. Und auch er hat eben gemeint, dass die Sache mit dem Geld, dass das eigentlich leicht zu lösen wäre, dass die FIS sozusagen genug Geld in der Hinterhand und für solche Notfälle hätte, dass die das stemmen könnten. Ist natürlich leicht zu sagen als Außenstehender, aber da gab es auf jeden Fall Kritik an diesem Umgang mit dieser Absage vom Weltcup-Finale. Tobias, was bedeutet denn das jetzt das Ganze aus sportlicher Sicht? Jetzt haben wir da in jeder Disziplin, sowohl bei Frauen als auch bei den Herren, ein Rennen weniger. Da hat sich ja dann was verschoben. Wie schaut jetzt auch das Kräfteverhältnis auch dann im Gesamtweltcup aus?
Also man muss, glaube ich, um es nochmal zu betonen, auf dieses Event in Cortina eingehen, was angesetzt war. Und zwar dieses Saisonfinale als Generalprobe dann für die Weltmeisterschaften nächstes Jahr, ist ja ein Mammutprogramm. Das heißt, du bist vom 16. bis zum 22. März bist du vor Ort und die ersten zwei Tage wären die Trainings gewesen, die obligatorischen im Abfahrtslauf, die Pflicht sind bei den Damen und den Herren. Und danach hättest du vom 18. bis zum 22. März jeden Tag Wettbewerbe gehabt. Ja, das heißt, bei den Herren gehen insgesamt eine Abfahrt, ein Super-G, ein Riesenslalom und ein Slalom verloren. Die sind einfach ersatzlos gestrichen jetzt aus dem Weltcup-Kalender. Und das Gleiche gilt für die Damen. Das heißt, wir reden hier über vier Wettbewerbe. Das sind eigentlich zwei Weltcup-Wochenenden, hochgerechnet. ein Team-Event ist auch noch mit dabei gewesen, aber das spielt ja in die Einzelwertungen, über die wir gleich sprechen, fließt es da nicht mit ein. Aber es fehlen dir dadurch im Endeffekt zwei Weltcup-Wochenenden. So, das sind vier Rennen, hochgerechnet 400 Punkte. Und das ist natürlich ein fetter Batzen, wenn wir über den Gesamtweltcup sprechen. Und ja, es führt natürlich dazu, dass wir jetzt bereits nächste Woche das Weltcup-Finale haben. Und darauf waren wir alle nicht okay, man konnte es ja, wir haben es ja schon vermutet, auch letzte Woche, dass da was im Raum steht. Aber wenn man so eine Saison langfristig plant, auch als Athlet, überrascht das einen natürlich, ja. Und du bist jetzt in der Situation, wo es dann am Wochenende in Kranjska-Gora, wenn wir jetzt mal die Herren, wenn wir bei denen mal anfangen, da kommt es jetzt einfach zum Showdown, ja. Da ist noch ein Riesenslalom und ein Slalom und dann ist die Saison vorbei. Punkt. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für die drei Jungs, die da noch in der Verlosung sind, diesen Gesamtweltcup zu holen und danach ist halt Schluss. So, und wenn wir die Konstellation uns jetzt mal vor Augen führen, Alexander Ormut Kilde, der jetzt Zweiter geworden ist bei der Abfahrt in Kvitfjell, über die wir dann, denke ich, auch gleich noch sprechen, er führt jetzt wieder im Gesamtweltcup. Aber er hat im Endeffekt jetzt die Handlungsmöglichkeit, dass er im Riesenslalom konkurrenzfähig ist. Im Slalom wird es aber dünn werden. Er wird den Slalom fahren, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also wenn nach dem Riesenslalom noch nicht alles entschieden ist zwischen den ersten dreien, wird er den Slalom fahren. Er hat die Weltcup-Punkte, die es braucht, um dort an den Start zu gehen, die hat er. Also er kann da fahren. Und dann muss er da irgendwie mit einer hohen Startnummer versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Weil er ist zwar vorne, ja, aber es sind 54 Punkte, die Pantyro hinter ihm ist. So, Pantyro ist in der Ausgangsposition, dass er ein sehr guter Riesenslalomfahrer ist und ein sehr guter Slalomfahrer ist. Kilde ist ein guter Riesenslalomfahrer, aber hat natürlich überhaupt keine Referenzwerte im Slalom. Das heißt, für Kilde, ja, ihm geht natürlich die Abfahrt und der Super-G, der in Cortina angesetzt war, die gehen ihm total ab. Er hat keine Paradedisziplin mehr in der Hinterhand, um da noch Punkte zu holen. Also für ihn war es extrem bitter, dass der Super-G in Quitfiel, dass der abgesagt wurde am Sonntag, weil das wäre nochmal ein Event gewesen, wo er diesen Vorsprung nochmal hätte ausbauen können. Und dann, ja, angenommen, er macht da nochmal und er ist gut in Form und er kann diese Strecke, hat er ja auf der Abfahrt gezeigt, angenommen, er macht da nochmal 30, 40, 50 Punkte, alles hypothetisch, ich weiß, aber er macht da nochmal einige Punkte mehr als Pantyro und als Christoffersen, dann setzt er die natürlich auch total unter Druck, was den Weltcup in Granskagora angeht. Also für Kilde, wenn wir jetzt Cortina mal ganz rauslassen, war eigentlich diese Super-G-Absage echt schwierig. Ja, weil jetzt, er ist zwar vorne, ja, aber gefühlt hat er die Zügel da nicht mehr in der Hand. Die liegen jetzt bei Pantyro. Und Christoffersen, ich weiß nicht, Lukas, mir fällt schwer, noch dran zu glauben, dass Christoffersen wirklich den Gesamtweltcup noch holen kann. Also er ist zurück 107 Punkte auf Pantyro und auf den Kollegen Kilde, da sind es schon 161 Punkte. Das ist eine Menge Holz bei zwei Rennen. Mhm. Also, wenn Christoffersen irgendwas reißen will, muss er beide Rennen gewinnen.
Mhm. Genau, na sicher, ja, 200 Punkte. Ich glaube, nur dann ist es möglich. Ich hätte gern den Super-G gesehen in Quitfjell, ja, weil Pantyro auch einfach saustark ist in dem Super-G. Und das wäre dann, natürlich, Kilde hat Heimvorteil in Norwegen, aber Pantyro ist tatsächlich dort hingereist, ist tatsächlich die Abfahrt auch gefahren. Ja. Seine erste Abfahrt seit 7 Jahren, komplett irre eigentlich, hat dort in der Abfahrt eigentlich keinen großen Fehler gehabt, aber trotzdem konstant Zeit verloren. Das hat man gesehen in den Gleitpassagen, diese Wellen, die langen Kurven, die es in Quitfjell gegeben hat, vielleicht auch einfach zu sehr abgestochen. Das, was es im Super-G braucht, das, was es im Riesenslalom braucht, das, was aber in der Abfahrt überhaupt nicht zu gebrauchen ist, nämlich wirklich da den Ski hart reinzusetzen, dass du auch wirklich den Schwung schnell fertig fährst, vielleicht dann einfach auch zu wenig Tempo mit rausgenommen in die langgezogenen Gleitpassagen danach. Das hat nicht geklappt, aber er hat auf jeden Fall diese Trainings auch mitgenommen in der Vorbereitung auf den Super-G. Der war heiß auf dieses Rennen in Pantyro am Sonntag. Und ja, Kilde, ich meine, der war zweimal Trainingsschnellster in der Abfahrt, in den Trainings in der Woche davor. Und der war dann richtig angefressen, wie Matthias Mayer, der hat das Rennen da gewonnen, wie der ihn vorne noch abgefangen hat. Der hat nämlich schon stark damit spekuliert und gerechnet, dass er das Rennen gewinnt. Er hat gewusst, das Rennen ganz im oberen Abschnitt war jetzt nicht perfekt von ihm, aber der war schon richtig heiß drauf, auch diese 100 Punkte mitzunehmen. Und jetzt eben, also ich traue es mich nicht sagen, ja, im Riesenslalom, ja, Kilde, wir wissen es, kann da sogar in die Top 5 reinfahren. Pantyro, das ist nicht fix, dass der das gewinnt.
Nein.
Das ist vielleicht eine Bank fürs Podium, aber da ist dann schon der Unterschied nochmal riesig, nicht? Wenn du Dritter wirst, 40 Punkte weniger als bei einem Sieg. Ich sag so, der Pantyro muss jetzt echt einmal auch schauen, dass er überhaupt diese, was sind es, 54 Punkte überhaupt 54, gut macht, ja, einmal im Riesenslalom. Könnte gut auch sein, dass er die noch nicht hat vor dem Slalom und dass er den Slalom dann auch noch dringend braucht. Aber ich sehe Pointerot jetzt schon einmal in der Favoritenrolle. Ja, und Christoffersen, ganz ehrlich, der war nicht solide genug in den Technikrennen, dass er da jetzt noch, also wirklich komplette Außenseiterchancen aus meiner Sicht für dieses Wochenende in Kranjska-Gora.
Ja, er war schon solide, Christoffersen, aber er hat halt diese, du hast es ja gerade angesprochen, er hat diese Siege einfach nicht geholt. Und du brauchst eine gewisse Anzahl, wenn du nur so wenige Disziplinen fährst wie Christoffersen, dann musst du in diesen Disziplinen Siege holen. Und die hat er nicht geholt. Er war da immer ganz ordentlich mit dabei, ja. Und das fehlt ihm halt. Und der ein oder andere Aussetzer, der ein oder andere Nuller war auch dabei. Den hatten die anderen auch, also vor allen Dingen Pantyro. Aber am Ende des Tages fehlen da halt die ganz vorderen Platzierungen. Er ist Erster in der Slalomwertung und Erster in der Riesenslalomwertung, aber nicht mit der Anzahl an Punkten, die es halt braucht, wenn du so wenige Disziplinen hast, um dann ganz oben zu stehen, gegen zwei so starke und konstante Konkurrenten. Und, wir haben es letzte Woche gesagt, parallel geht ihm total ab. Ja? Da hat er einfach Punkte liegen lassen und mir fällt der Glaube schwer daran, dass er da nochmal ganz vorne mit angreifen kann. Jetzt, was ich mich frage, Lukas, wie geht jetzt so ein Pantyro und auch wie geht so ein Kilde? Also Christoffersen geht jetzt in die Rennen, der wird alles riskieren. Der hat da nichts mehr zu verlieren. Seinen dritten Platz, den hat er fix. Ja, und klar, er schielt wahrscheinlich auch noch so auf die kleinen Kristallkugeln, aber Thema Gesamtweltcup, er kann da alles riskieren, weil er ist derjenige, der nichts zu verlieren hat. Aber
ganz kurz nur, die letzten vier Rennen in Kranjska-Gora von Christoffersen, alle in den Top 2. Einmal hat er gewonnen, 3 zweite Plätze. Im letzten Jahr Erster im Riesenslalom, Zweiter im Slalom. Das sind 180 Punkte. Damit wäre er natürlich vor Kilde, aber der, sind wir uns sicher zumindest, macht ja auch nicht 0 Punkte.
Im Riesenslalom, eben. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht ein Kilde in den Riesenslalom? Haut der da alles raus? Wie macht's ein Pantyro? Haut der auch alles raus? Also das wird irre spannend zu sehen, wie die diese Rennen angehen. Weil du darfst dir alles erlauben, aber ein Nuller, jetzt stell dir vor, Pantyro macht einen Nuller und ist dann irgendwie 80 Punkte hinter Kilde. Ja, dann musst du im Slalom Do or Die machen. Mhm. Weil da fahren ja auch noch andere mit, die halt ihr letztes Rennen noch gewinnen wollen. Ja? Mhm. Oder dann auch im Kampf um die Slalomwertung da noch mit eingreifen wollen. Also Clément Noël ist 2 Punkte hinter Christoffersen. Daniel Jühl, der hat schon ein bisschen größeren Rückstand. Aber die wollen sich natürlich alle noch mal positionieren zum letzten Rennen der Saison. Und die können völlig befreit auffahren. Und wenn bei dir immer der Mann mit der großen Kugel hinten dran steht und dir gefühlt auf den Kopf klopft während der Fahrt, weiß ich nicht, ob sich's da so befreit fahren lässt. Also der Riesenslalom, das wird ein Spektakel. Also da können wir uns auf ein extrem besonderes Rennen freuen.
Also ja, Christoffersen wird natürlich schauen, dass er beide Technikkugeln holt. Ja. Er führt im Riesenslalom-Weltcup, er führt im Slalom-Weltcup, im Slalom-Weltcup hauchdünn, im Riesenslalom, ja eigentlich auch, das sind 6 Punkte Vorsprung auf den Tirol. Also da, das ist sicher sein großes Ziel. Wenn schon nicht die große wird, dann 2 kleine, ja.
Ja, aber selbst die Konstellation erlaubt es ihm da ja nicht irgendwie taktisch zu fahren. Also er muss im Endeffekt voll angreifen, was die große Kugel angeht und was die 2 kleinen Kugeln angeht. Er muss alles riskieren. Und ja gut, wir kennen ja Christoffersen, der wird da schon reinhauen. Ja, und ja, vielleicht erleben wir das ganz große Wunder am Sonntag dann. Aber da fehlt mir die Vorstellungskraft. Also vielleicht nochmal zur Einordnung. Am Samstag ist der Riesenslalom um 9.30 Uhr der erste Durchgang, um 12.30 Uhr der zweite Durchgang und gleiche Uhrzeit, also 9.30 Uhr am Sonntag der Slalom, erster Lauf und zweiter Lauf um 12.30 Uhr. Dann werden wir so um 12:45, denke ich mal, werden wir jeweils wissen oder werden wir am Sonntag wissen, wer denn den Gesamtweltcup in dieser Saison gewinnt. Zuschauer wird es leider keine geben. Da gab es jetzt, genau. Gab es jetzt vorhin auch noch die Meldung aus Slowenien, was einerseits jetzt die Rennen in Transcagora, aber auch dann die Skiflug-WM in Planica betrifft. Die Events finden statt, aber Zuschauer wird es keine geben. Das noch als Info. Ja, also das wird ein echtes Spektakel jetzt und ja, ich sehe auch Pantyro vorne, aber hast du gedacht, haben wir, als wir uns zur Saisonvorschau in Wien getroffen haben, Lukas, das sind nur die Namen Pantyro, Christoffersen gefallen und über Dominik Paris hat man auch noch so ein bisschen gesprochen. Kilde haben wir damals nicht erwähnt und jetzt steht er vorne und diese Saison ist so verrückt.
Ja.
Es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende dann tatsächlich Kilde als Gesamtsieger haben, Pantyro mit einem Einfädler. Es kann ja da so viel passieren, Mensch. Und wenn er total viel riskieren muss in diesem Slalomlauf und Pantyro hat Einfädler gehabt und zwar nicht wenige in der Saison. Also, alles möglich. Wir können jetzt noch 3 Stunden sprechen. Lassen wir es auf uns zukommen, aber ich kann nur jedem empfehlen, da einzuschalten. Ich glaube, das wird aus sportlicher und auch so aus sportpsychologischer Sicht wird das ein heißes Ding.
Ja, hoffen wir, dass es überhaupt, dass jetzt einmal wirklich 2 Rennen gibt. Gell? Grundsätzlich soll genug Schnee liegen. Ja. Klopfen wir auf Holz, dass das wirklich klappt, dass wir da ein schönes Finale sehen. Ich würde trotzdem noch gern zurückgehen aufs vergangene Wochenende, weil so schnell kommst du mir natürlich nicht aus. Matthias Mayer, und das ist ein Österreicher, der hat die Abfahrt gewonnen in Quidfiel. Und das war schon wirklich auch wieder eine unglaublich starke Fahrt. Er hat es eben wirklich verstanden. Also zuerst einmal, ich finde die Abfahrt in Quidfiel richtig geil, weil die schlängelt sich da auch so ein bisschen durch den Wald, die schlängelt sich durchs Gelände durch. Das ist wirklich, das ist lässig. Da hast keinen extrem breiten Hang, wo du dann auch noch irgendwelche künstlichen Kurven fährst, sondern da geht es wirklich dem Gelände nach. Schaut auch richtig spektakulär aus. Die Kameras sind, finde ich, genau auch richtig positioniert, dass das auch mit dem Panorama gut rüberkommt im TV. Und natürlich muss man auch sagen, cool zu sehen, dass es zumindest in Norwegen noch auch richtig schönes Winter Wonderland gibt. Da war ja wirklich überall noch gut Schnee dort. Ja. Und eben Mottlmeier, ja, der hat es eben verstanden, den Schwung kurz zu halten. Es gibt ja diese extrem langgezogenen Kurven in Quidfiel auch. Die kann er, wir wissen, dass er einen extrem kurzen Radius fahren kann, aber dass er eben trotzdem auch, den Schwung nicht so absticht und wirklich den Schwung auch mitnimmt in die nächsten geraden Stücke, ja, und das hat er eben perfekt verstanden, ja. Er hat witzigerweise im Training ist es noch nicht so gut gelaufen, da war er wirklich teilweise sogar weit zurück, hat aber dann erklärt, dass er einfach neues Material sogar schon für die kommende Saison getestet hat im Training und dann fürs Rennen ist er aufs alte Material zurückgestiegen, hat dann gesagt, ja, cool, dass das funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann. Ein bisschen also was schon getüftelt für die neue Saison. Das kennen wir fast nur aus der Formel 1 normalerweise, wenn schon nichts mehr Großes auf dem Spiel steht, dass man dann schon ein bisschen experimentiert. Im Rennen hat es dann wirklich gut geklappt. Wir haben auch eine Stimme von Matthias Mayer. Er spricht über das Finale, über Quidfiel und über das Rennen, über die Abfahrt vom Samstag.
I always liked the finals, and now the finals are here, so it feels good to win a race, and to win the last race of the season is always good. It makes me maybe a little bit more, gives me a little bit more motivation for next year, and it's nice to be here. Yes, I always tried to be the fastest, and it's a very difficult slope. We have a lot of rolls, a lot of terrain, all in all, and it's very difficult to beat the Norwegians here. They are very fast, and also Alex had a really good run, but I'm very happy with my performance, yes.
Matthias Mayer, also nach seinem Sieg in Kitzbühel und ja dann einer kurzen Krankheit, wo er kurz auch zum Beispiel die Rennen in Garmisch-Partenkirchen ausfallen hat lassen müssen, aus seiner Sicht, gewinnt also die Abfahrt von Quidfiel. Auf Platz 2, wir haben es angesprochen, Alexander Aumod Kilde, am Ende haben 1/14 gefehlt, dem Norweger. 2 Bestzeiten schon im Training gefahren. Ja, und im Rennen auch eine wirklich starke Leistung gezeigt. Er hat sich vor allem im unteren Streckenabschnitt dann absetzen können. Aber ganz oben, da hat es nicht so ganz geklappt. Zum Beispiel bis zur ersten Zwischenzeit nur die 18 schnellste Zeit gefahren, wobei man da sagen muss, ich fand diese Zwischenzeit auch ein bisschen ja, ungünstig auch wieder gesetzt, weil es war direkt vor einem Rechtsschwung, da kommt es auch drauf an. Ja, holt der, investiert der Fahrer sozusagen jetzt schon vor der Zwischenzeit, vor dieser Linie bei der Rechtskurve schon mehr, nimmt ein bisschen Tempo raus, um dann mehr Tempo nach der Kurve mitzunehmen, oder geht er eher die direktere Linie? Das heißt, das täuscht vielleicht auch ein bisschen, aber dort hat er eben doch schon ja, über 2 Zehntel auf Matthias Mayer verloren, und die hat dann Mayer eben auch nicht mehr abgegeben über das gesamte Rennen. Grundsätzlich war es für Kilde überhaupt der erste Podestplatz erst in seiner Heimat, in Quidfell. Er hat immer wieder gute Rennen dort gezeigt, aber aufs Podest hat er es noch nie geschafft. Und nach dem Rennen hat er interessanterweise sogar gesagt, dass er eigentlich gar nicht so restlos zufrieden ist mit seiner Abfahrtssaison, weil es einfach ja, große Auf und Abs irgendwie gegeben hat in seiner in seinen Abfahrtsleistungen. Hören wir selber, was er zu seiner Leistung in Quidfell und auch über die ganze Saison zu sagen hat.
Had a good feeling when I crossed the finish line, also in front of a Norwegian crowd. Feeling really happy with the last 3 days. I mean, 2 really good training days today. Maybe lost the win on the first right footer, but in total I'm really happy with my skiing these days and having a good time just enjoying Norwegian snow and also winter up here in North.
But still,
that's a pity, but it's always also really stable, and I think my downhill has been really up and down this year. I had another second place in Garmisch, but then the rest has been a little bit up and down. So that's something I have to work on, but in general, so stable, good skiing, and also still working on finding the best equipment there is, and we'll see how it goes in the end, but I'm really looking forward to just keep on working hard and trying to fight for the big globe now, first of all, but also for next season.
Gut, und dann reden wir auch noch über Platz 3, über Carlo Janka. Mit 37 Hundertstel Rückstand schaffte er noch den Sprung aufs Podest und hat dann Bert Voits, der sich ja die Kugel im Abfahrtsweltcup gesichert hat, den hat er noch da vom Podest verdrängt. Aber Carlo Janka, wir erinnern uns, schon zu Saisonbeginn ist er auf dem Podest gestanden und jetzt wieder in der letzten Abfahrt, auch in der letzten Abfahrt der Saison. Seine Analyse über seine Saison fällt ja ein bisschen trocken aus. Hören wir mal kurz selber, was er sagt zu seiner Leistung in Quidfell und zu seiner Saison.
Ja, first race on a podium, last race on a podium, so goes around. And there was Daniel's season was okay for me. Not every race, but 2 podiums are not bad. And today was a clean run and nice conditions here in Quidfell. And yeah, a little bit sad that the season is already over.
Carlo Janka ist also auch ein bisschen traurig, dass die Saison schon vorbei ist. Interessanterweise, ich habe mir seine Ergebnisse angeschaut, Tobias, der war Dritter jetzt, er war zuletzt Vierter auch in Saalbach Hinterklemm in der Abfahrt. In der Abfahrt klappt es richtig gut, in Kitzbühel war er Zehnter, aber wir erinnern uns ja, in Lake Louise ist er auch Dritter geworden, 2 Podestplätze in dieser Saison. Interessanterweise aber, im Super-G hat es so gar nicht geklappt, da hat er nur ein einziges Mal, wir haben zwar nur 6 Rennen gesehen in der Saison, aber da hat er nur ein einziges Mal Punkte gemacht, sonst sind da so Plätze dabei wie Platz 45, Platz 35, einmal ist er auch ausgeschieden. Also im Super-G interessanterweise hat es nicht so geklappt. Dafür in der Abfahrt eigentlich umso besser, ist ja irre. Er fährt ja nach wie vor mit diesem gerissenen Kreuzband. Dieser Kreuzbandriss ist aber ein isolierter, das heißt, es ist wirklich nur das Kreuzband sozusagen beschädigt. Die anderen Bänder halten das Knie aber zusammen, gemeinsam mit der Muskulatur. Also das ist nach wie vor stabil. Und ja, interessant. Carlo Janka, also der hat irgendwie auch noch lange nicht genug und ist absolut noch immer in der Lage, aufs Podest zu fahren. Und dann müssen wir natürlich eigentlich unseren Hut ziehen vor dem gesamten Schweizer Speed-Team, ja, weil mit Bert Voits haben sie die Kugel im Abfahrtsweltcup gewonnen. Und dadurch, dass der Super-G am Sonntag dann abgesagt wurde, stand Mauro Caviezel als Sieger im Super-G-Weltcup fest. Ja, Der hat einen hauchdünnen Vorsprung auf Vincent Griechmeier da nach Hause gebracht. Am Ende waren es 3 Punkte, die der Schweizer vorn war. Und er hat das geschafft, natürlich ohne einen einzigen Saisonsieg zu feiern. Also das, was ich mir bei Kilde sozusagen ein bisschen gewünscht hätte, hat dann Kavietzel zumindest auf Super-G-Ebene geschafft. Und eben, der Schweizer Skiverband hat wirklich alle 4 Speedkugeln gewonnen, weil ja Corinne Sutter auch bei den Frauen in der Abfahrt und im Super-G jeweils die Kristallkugel geholt haben. Also unglaublich, da sieht man mal wieder, wie ich finde, dass sich die Schweizer auch wirklich diese Wertung im Nationencup redlich verdient haben. Also die sind wirklich das Maß der Dinge gewesen auch in dieser Saison. Könnte mich auch nicht erinnern, dass das so erfolgreich war und so kollektiv auch wirklich im Speed-Team. Also großen Respekt, alle 8.
Ja, absolut, absolut. Großartige Leistung. Wenn wir schon dabei sind, und es ist für Deutschland wirklich was ganz Besonderes, dass wir einen Deutschen haben, der Zweiter wird im Abfahrtsweltcup, der 3 Saisonsiege geholt hat, der regelmäßig aufs Podest gefahren ist. Was für eine grandiose Comeback-Saison von Thomas Dresen, haben wir alle so nicht damit gerechnet. Er selbst auch nicht. Er ist auch total happy, so wie es jetzt gelaufen ist. Und wir werden noch so viel hören von ihm, wenn er gesund bleibt. Er ist 26, hat so eine brachial gute Saison gefahren nach dieser Horrorverletzung. Also ich kann nur jeden Hut, den ich zu Hause habe, aufsetzen und vor ihm ziehen. Richtig, richtig starke Saison. Er ist jetzt 8. geworden in Kvitfjell, aber wir wissen, in Hinterstode hat er sich beide Schultern fast ausgekugelt und er ist da noch mit Schmerzen an den Start gegangen. Er ist unter Schmerzmitteln gefahren, hat er auch gesagt, nach dem Rennen, und er wollte es nicht als Ausrede gelten lassen, so ist der Thomas Dresen, aber klar, sowas fährt natürlich mit, auch im Kopf fährt sowas mit. Ja, er hat auch gesagt, dass er nicht das ganz große Risiko gegangen ist und erstmal eine solide Fahrt zeigen wollte. Man hat das auch gemerkt. Er kann auch mehr auf dieser Strecke, der hat er ja schon gewonnen. Aber klar, wenn du Hinterstode noch im Hinterstübchen hast, dann fährt sich's natürlich nicht so gelassen. Und ja, mei, jetzt ist die Saison für den Thomas auch frühzeitig zu Ende, und da steht dieser 2. Platz in der Abfahrtswertung vor Mottlmeier, vor Kilde, vor, gut, Dominik Paris, wissen wir, der hätte da schon auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitgesprochen, aber vor einem Vincent Griechmeier, vor vielen namhaften Athleten, ganz großartige Leistung. Also, ja, ich bin da sehr, sehr glücklich damit und freue mich auf das, was da noch kommt.
Absolut. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitgekriegt hast. Es gab ja dann auch eine Kugelvergabe schon in Kvitfjell. Ja. Und das war gar nicht so einfach. Ja, die FIS war auch nicht darauf vorbereitet, dass es schon die letzten Rennen sind, dass sie dort eigentlich auch Kugeln vergeben müssen. Daraufhin haben sie sich auf die Suche gemacht, ob irgendwer in Norwegen zufällig Weltcup-Kugeln daheim stehen hat. Sie haben das erste Mal bei Axel den Swindal nachgefragt. Der hat gesagt, keine Chance. Also der dürfte sie gut verteilt haben. Der hat gemeint, das schafft er nicht, so kurzfristig eine aufzutreiben. Sie haben nachgefragt bei Schettel André Armut, und das ist eigentlich ein bisschen traurig.
Ja,
haben
voll.
Sie gefragt. Und der hat gemeint, ja, die sind ihm alle geklaut worden. Also der hat gar keine mehr. Und daraufhin hat man dann beim Henrik Christoffersen sich ausgeholfen. Der hat nämlich eine Slalomkugel bei sich daheim stehen. Und die hat man dann doch noch irgendwie auftreiben können. Und die hat dann den Weg auch nach Kvitfjell gefunden. Und die Kugel, die Christoffersen vor ein paar Jahren bekommen hat, die hat jetzt auch der Bert Voits küssen dürfen. Und einen Tag später dann auch der Mauro Kavietzel. Ja? Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Aber ja,
die werden. Also ich halt fand die Schiertel André Amort-Geschichte fand ich echt traurig.
Ja,
okay. Die sind einfach geklaut worden.
Ja.
Bitteschön, ey.
Naja, vor allem, da stelle ich mir dann wirklich witzig vor, dann brichst du dort ein, dann hast du die Kugeln, und was machst du dann? Also der Abnehmermarkt ist jetzt auch nicht so riesig, denke ich mir halt, aber vielleicht Vielleicht gibt es Leute, die mit dem Skiweltcup nichts zu tun haben und sie wissen nicht, was sie da kaufen und dann, ja.
Aber gut,
das frage ich mich auch bei den Rennrädern, die es mir geklaut haben aus dem Keller vor ein paar Monaten, wenn die wissen, dass die gar nicht so toll sind. Aber das Gedankenexperiment stelle ich mir immer recht.
Vielleicht hat sie ja irgendwer dann ersteigert, der immer in seinem Leben so eine Kristallkugel gewinnen wollte, aber immer knapp gescheitert ist. Ich habe jetzt kein Beispiel, das ich aus dem Ärmel schütteln kann, aber
gut. Vielleicht,
komm.
Ja,
genau.
Gut.
Jetzt bleib auf dem Boden.
Ja. Genau, machen wir nochmal eine kurze Pause. Wir haben noch die eine oder andere News und dann war es das leider auch schon wieder für diese Woche. Es hat nur ein Rennen gegeben am Wochenende, aber wir haben einen Felix der Woche, den wir vergeben wollen trotzdem. Und der geht auch an die Schweiz. Sie haben zwar schon 4 Kristallkugeln jetzt bekommen, aber Felix der Woche geht sich auch noch aus. Und zwar Cedric Ochsner, ein ganz junger, ein 21-jähriger Athlet, der hat sein Weltcup-Debüt gefeiert und so nebenbei ist er bei seinem ersten Weltcuprennen auf Platz 23 gefahren, ist da zum Beispiel vor Josef Ferstl, Marco Odermatt oder Andreas Sander geblieben, vor wirklich arrivierten Athleten, beziehungsweise Odermatt auch noch nicht so routiniert, aber wirklich auch schon bekannte Namen. Und deswegen würde ich sagen, ziehen wir den Hut und geben den Felix der Woche an Cedric Ochsner.
Jawohl.
Perfekt, gut. Und jetzt haben wir über die Frauen eigentlich so gut wie noch gar nicht gesprochen. Die haben ja noch 3 Rennen vor sich. Es geht jetzt noch an einem Wochenende so richtig zur Sache. Da wollen wir zumindest 5 Rennen sehen. Bei den Frauen, da ist bis auf die 2 Speedkugeln jetzt auch noch nichts entschieden. Da haben wir auch noch immer Entscheidungen vor uns. Tobias, wer ist denn da so? Ja, die Ausgangslage hat sich natürlich im Vergleich zur letzten Woche nicht geändert, aber wer ist denn da so die Favoritin?
Genau, schauen wir vielleicht zuerst auf das Programm in Ore. Und zwar haben wir einen Parallelslalom, der am Freitag ausgetragen wird. Nee, am Donnerstag schon, am Donnerstag.
Mhm, genau.
Dann ist am Freitag der Riesenslalom und am Samstag ist der Slalom. So, jetzt gestaltet sich die Geschichte um den Gesamtweltcup. Wie bei den Herren haben wir 3 Leute, die in der Verlosung sind. Federica Brignone führt 153 Punkte vor Michaela Schifrin und 189 Punkte vor Petra Vlhová. Okay, wir haben 3 Rennen. Ist natürlich mehr Spielraum. Es sind Rennen. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal so anfangen. Michaela Schifrin ist in Europa, hat aber nie konkret angekündigt, dass sie Rennen fahren wird.
Ja, das ist auch mein Verständnis, genau. Ja.
Genau, aber es ist gut möglich und es ist nicht auszuschließen, dass sie in Ore fährt. Mhm. Sie war lange nicht dabei im Weltcup jetzt. Wie ist sie in Form? Michaela Schifrin ist ja zuzutrauen, dass sie kommt und dass sie alles wieder gewinnt. Mhm. So, also das ist ihr zuzutrauen, aber was sowas bei ihr hinterlässt, keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht spekulieren. Mhm. Und ab dem Moment ist es dann natürlich auch ganz, ganz schwer, jetzt da eine Prognose abzugeben. Vielleicht, wenn wir jetzt mal Brignone gegen Vlhová sehen, 189 Punkte sind schon echt viel. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Federica Brignone extrem stark im Riesenslalom ist und Parallel-Events auch kann. Ja, und auch im Slalom keinen Nuller machen wird. Das heißt, für Vlhová gilt im Endeffekt das, was für Kristoffersen gilt, alles oder nichts. Ja, aber gut. Petra Vlhová, die kann bei einem slowakischen Hobbyrennen mitfahren, die fährt immer alles oder nicht. Ist ja so, Lukas. Ja. Komm. Und deswegen wird sich da an ihrem Mindset, muss sie gar nicht viel ändern. Aber klar hat sie da natürlich das alles auch im Hinterkopf und die Chance ist da. sie hat nicht viele Punkte Rückstand auf Schifrin, aber 189. Da müsste Brignone ein ganz, ganz rabenschwarzes, es ist ja kein Wochenende, ihr wisst, was ich meine, aber diese drei Tage müssten extrem schlecht für sie laufen, dass da die Vlhová noch vorbeizieht. Und ja, wenn Schifrin volle Leistungsfähigkeit hat, dann nehmen die zwei sich im Slalom auch irgendwie gegenseitig Punkte weg. Also eine davon wird dann eh ablassen müssen. Ich wage mich da jetzt zu keiner großen Prognose hinreißen lassen, aber 153 Punkte Vorsprung ist natürlich ein Brett, was Brignone da mitbringt. Und ja, das kann sein, dass die berühmte Hermann Mayer Zipfelmütze, wie du sagst, dass sie dann im Slalom mit irgendeinem 14. Platz oder irgendwas, dass sie sich so vielleicht dann die große Kugel holt. Warten wir es ab, wird natürlich mega spannend. Was passiert mit Schifrin? Bleibt Brignone cool? Flippt Vlhová völlig aus und gewinnt alle drei Rennen? Ist ja alles möglich. Also auch hier einschalten wird ein Spektakel, und da wirst du auch mal ein Parallelevent haben, wo die wirklich alles reinhauen und alles investieren werden. Also so ja, schwammig, wie das wieder lief mit den Parallelrennen in der Saison, aber das wird nochmal ein Hingucker jetzt, das wir da erleben werden.
Vor allem, es geht ja noch auch um diese Disziplinenwertungen. Da ist zum Beispiel Vlhová im Slalom 20 Punkte vor Schifrin. Das wird sicher auch ihr großes Ziel sein von der Michaela Schifrin, dass sie da zumindest einmal diese Wertung gewinnt. Und ja, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, sie sind beide bei 3 Siegen. Bei 3 Saisonsiegen im Slalom. Und dann also ein 1-2-Finish von Schifrin vor Vlhová, und dann sind wir punktegleich und haben die gleichen Siege. Da könnte es richtig, richtig, ja, 6 Rennen, beide haben 3 gewonnen, genau. Ja. Also da ist wirklich extrem eng. Ja, und im Riesenslalom hat eigentlich Brignone die besten Chancen. Die hat da schon über 70 Punkte Vorsprung auf Vlhová. Das ist die beste Riesenslalomläuferin, weil die konstant beste in dieser Saison. Das heißt, da hat sie sicher, ja, schon einmal ein Vorteil. Und dann haben wir eben dieses Parallelrennen, wo wir eh schon gesagt haben, öfter, ja, das ist wie Würfeln zum Teil, ja. Hoffentlich sehen wir da 2 halbwegs ausgeglichene Kurse. Hoffentlich spielt der Zufall da nicht so eine große Rolle. Und dann, Vlhová zum Beispiel schon mal ein Parallelrennen in dieser Saison gewonnen. Also schauen wir, ja. Die können das natürlich, glaube ich, alle. Da sind wir uns eher einig. Brignone kann da sicher auch gut mitfahren, und Schifrin sowieso. Ja. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch. Ja. Genau. Gut, noch ganz kurze News zum Ende. Nils Hintermann hat sich im Training verletzt in Kvitfjell. Ist er vorzeitig abgereist? Man hat sich ein bisschen schon gefürchtet vor einer Diagnose im linken Knie, aber er dürfte sich das nur überdehnt haben. Es gibt keine schwerere Verletzung, aber er hat eben nicht antreten können. Dafür ist Urs Krienbühl zurückgekommen in Kvitfjell, ist in die Top 20 immerhin gefahren. Der Überraschungsmann von Bormio, wir erinnern uns, aber der ist jetzt also wieder fit. Und dann haben mit Johannes Gröll, ein ÖSV-Läufer, und Dustin Cook, der Kanadier, haben ihre Karriere beendet. Dustin Cook, der Silbermedaillengewinner von der WM 2015 in Beaver Creek im Super-G, auch einen Weltcupsieg hat er in dieser Disziplin schon gewonnen. Kurz will ich noch erwähnen, Tobias, dass Österreich extrem gut sich tut. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber in der Junioren-WM, da hat es jetzt schon 3 Doppelsiege gegeben für Österreich. Wir haben jetzt 5 Rennen gesehen und 4-mal Gold für Österreich. Ich glaube, da kommt was Gutes nach für Österreich. Die 5. Goldene hat die Schweiz geholt, und für Deutschland habe ich jetzt bis jetzt leider noch keine Medaille gesehen. Ich hoffe, das ändert sich noch für dich in der Woche. Werden wir vielleicht nächste Woche dann noch genauer drauf schauen, auf den Medaillenspiegel am Ende. Aber ja, da sind auch größere Namen wie zum Beispiel Alice Robinson am Start. Die ist zwar ohne Medaille geblieben im Super-G, aber für Österreich schaut es da gar nicht so schlecht aus für die nächsten Jahre, hoffe
ich. Ja, ich verstehe deinen Unterton und deine Spitze genau. Lukas. Aber du, kugellos durch das Jahr.
Aha, ja. Stimmt, hätten wir auch noch erwähnen können.
Ja.
Zum ersten Mal seit Urzeiten, dass man mal wieder, dass man keine Kristallkugel an den ÖSV geht. Aber ich habe noch eine Hoffnung. Weil es gibt ja noch ein Parallelrennen. Ja. Da hat man mit der Elisabeth Reisinger, die ist schon auf Platz 2 gefahren beim letzten Parallelrennen. Und wenn sie jetzt da sogar nochmal ein Top-Ergebnis, also theoretisch wäre es schon noch möglich. Also das ist mir noch ein bisschen ein zu früher Abgesang. Ich schaue mir das zuerst einmal an in Ruhe am Donnerstag und dann... Und dann kannst du mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf mich zeigen und dass es keine Kugel gibt. Ja.
Alles Karma im Leben. Du hast angefangen und ja. So sehe ich, dass der Elisabeth gönnen würde, aber ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich drücke natürlich die Daumen, Lukas, damit du gut gelaunt bist.
Perfekt. Gut, einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen will. Gianfranco Casper tritt ja als FIS-Präsident zurück. Im Mai gibt es einen FIS-Kongress in Thailand, da wird der neue Präsident, die neue Präsidentin gewählt. Und jetzt gibt es interessanterweise einen neuen Kandidaten. Und zwar hat da dann jeder nationale Verband sozusagen ein Vorschlagsrecht. Und es ist so, dass der britische Verband jetzt Johan Eliasch vorschlagen wird. Das ist der Chef der Firma Head. Der will also dort kandidieren. Es gibt noch andere, zum Beispiel eben Swiss Ski Präsident Urs Lehmann will angeblich auch kandidieren. Dann gibt es noch die FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis, die hat sich da auch schon immer wieder auch in den Medien gezeigt, was ich so gesehen habe. Im OF war sie öfter mal zu sehen auch. Die bringt sich da irgendwie schon ein bisschen in Position. Aber interessant, dass ein Boss von einer Skiherstellerfirma dafür kandidieren kann, darf. Da gibt es natürlich anscheinend bei der FIS auch schon wieder kein Interessenskonflikt. Das ist ganz normal. Wahrscheinlich war es auch in der Vergangenheit schon so. Finde ich auch die geradeste Optik, sage ich jetzt einmal, macht es nicht.
Ein Kongress des Internationalen Skiverbandes in Thailand stattfindet, das finde ich schon auch witzig. Das wäre wie wenn sich die deutsche Vegan-Gesellschaft in einem Schlachthof treffen würde,
genau,
zu ihrer Jahresversammlung.
Also, viele alte weiße Männer, die Ende Mai nach Thailand fliegen und
interessant. Oder auch über den Klimawandel da natürlich dann
wahrscheinlich,
sich ganz große Sorgen machen werden und dann fliegen wir alle mal nach Thailand, gell?
Genau, passt. Ja. Aber davor schauen wir noch nach Ore, schauen wir noch nach Kranjskagora.
Unbedingt.
Haben hoffentlich 5 schöne Rennen, wo wir wirklich nochmal über Sportliche reden können. Wir melden uns auf jeden Fall, wir schauen uns das an, melden uns dann nächste Woche wieder. Für diese Woche war es das mit Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Gebt uns Feedback, schreibt uns mit Wünschen, Vorschlägen, Beschwerden. Ihr könnt uns auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook unter Après-Ski-Podcast finden und abonnieren könnt uns sowieso auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall sozusagen. Wir würden uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ciao.